Die OS-Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
Tagesordnungspunkt 22, Fortführung Moin Plus in 26 mit den diversen Ergänzungen. Wir haben den Tagesordnungspunkt 22.1, Sachstand zur Fortführung der Schnellbuslinien. Und zu diesem Sachstand Fortführung gibt es den heute eingereichten Antrag der Grünen-FDP-CDW-Gruppe. Wir haben 20.2, Sachstand zu den Verhandlungen mit den Städten Bramsche und Melle zur Weiterführung des Lütti. Wir haben dann unter 22.3 den Antrag Grüne-FDP-CDW-Gruppe Anschubfinanzierung On-Demand-Verkehre. Die nächste wäre Birgit Wortmann, Johannes Eichholz, Rainer Kavermann.
Ja, sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte einmal kurz noch mal darauf hinweisen, was für eine großartige Chance Moin Plus gewesen ist. Wir konnten eben diese Konzepte On Demand und Schnellbus ausprobieren, die es so in der Form hier einfach noch nicht gegeben hat. Das ist nur in bestimmten Kommunen passiert. Aber ich sehe darin überhaupt gar keine Ungerechtigkeit, sondern bei Pilotprojekten, bei neuen Möglichkeiten braucht man einfach Vorreiter, Regionen, die das ausprobieren und die vielleicht auch gute Erfahrungen, aber auch vielleicht Fehler machen, woraus dann die nachfolgenden Kommunen auch lernen können. Wir haben sehr viele sehr gute Erkenntnisse aus Moin Plus gewinnen können und sind ja auch noch dabei. Und ich hoffe, dass wir das dann eben auch weiterführen können. Und ich bin auch diesen beiden Kommunen, die den On-Demand weiterführen wollen, dankbar, dass sie das tun wollen und auch diese guten Erfahrungen weitertragen wollen. Denn ich sehe das als Chance, besonders auch für Glandorf. Denn Glandorf würde sehr sicher nicht sich alleine auf den Weg machen und einen On-Demand-Verkehr einrichten. Wenn aber Kommunen, die vielleicht auch finanzstärker sind als Glandorf, auch vielleicht ein bisschen größer sind, das weitermachen und Erfahrungen für uns sammeln, die wir dann vielleicht im zukünftigen Nahverkehrsplan und auch in den weiteren Mobilitätskonzepten, an denen wir ja an allen, in allen Bereichen arbeiten, die positive Erfahrungen einbringen, dann wird auch eine Gemeinde wie Glandorf davon profitieren können und auch Regionen wie der Nordkreis. Das werden wir ganz sicher nicht bekommen, wenn wir es komplett einstellen, weil irgendwer meint, es wäre ungerecht. Agnes Droste hatte vorhin schon ein schönes Beispiel gebracht, was eigentlich nach On-Demand schreit. Also gerade in Bereichen, in denen wenig Busverkehr fährt, ist es Glückssache, ob man als Mensch ohne Auto zur Arbeitsstelle oder zur Ausbildungsstelle kommt oder eben nicht. Oder nur einen Weg halt hinkommt und den anderen zu Fuß zurücklaufen muss. Und genau in diese Lücke stößt ja der On-Demand-Verkehr. Wenn wir das dann auch noch kombinieren mit sinnvollen Schnellbuslinien, dann werden wir in Zukunft tatsächlich ein gutes Angebot im gesamten Landkreis bekommen. Und das werden wir sicher nicht tun, wenn wir jetzt einfach alles einstampfen, was wir an guten Erfahrungen in Moin Plus gesammelt haben. Deswegen ist unsere Aufgabe, dass wir das hier im Landkreis weiterführen. Und wenn das erstmal nur bestimmte Kommunen machen, dann ist das jetzt erstmal so. Aber ich kann tatsächlich in die Zukunft sehen und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir das auch im gesamten Landkreis ausweiten können. Ich habe ja mitgekriegt, dass hier sehr viele von uns Abgeordneten sehr daran interessiert sind, konstruktiv an diesem Thema zu arbeiten. Das haben die ganzen ausführlichen Diskussionen, die wir in den Ausschüssen gehabt haben, die wir in den verschiedenen Kreistagen gehabt haben, die wir in den verschiedenen interfraktionellen Runden gehabt haben, gezeigt. Das Interesse ist groß und vor allem hat es auch gezeigt, wie wir in den letzten Ausschüssen für Planen und Bauen gesehen haben, dass das Interesse der Bürgerinnen und Bürger riesengroß ist. Denn wir hatten die letzten beiden Ausschüsse noch nie so viele Fragen, und zwar sehr gute, konstruktive Fragen, auch gerade zum Bereich des Nahverkehrs. Und auch das zeigt mir, wie wichtig dieses Thema ist und dass wir das tatsächlich weiterführen müssen. Und jetzt muss ich noch mal drauf gucken, ob ich alles habe. Eins wollte ich noch mal klarstellen. Also wenn Martin Bäumer hier behauptet, die S40 würde von einer Schnellbuslinie in eine Bummellinie umgewandelt werden, müssen wir das auch noch mal klarstellen. Ich weiß nicht, woher er diese Informationen hat. Meines Wissens bleibt die S40 eine S40, und zwar eine Schnellbuslinie, und wird nicht einfach umbenannt, dass die 466 umbenannt werden sollen in die S40. Da sollte man tatsächlich sich mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Und auch daran können wir ja arbeiten. Und ich weiß, dass Martin da sehr große Erfahrungen hat. Und ich wünsche mir auch, dass du deine Erfahrungen auch gerade mit dieser Linie einbringst, damit wir die Linie auch wirklich optimal ausrichten können. Vielen Dank.
Johannes Eichholz hat das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eigentlich mit dem, was ich mir notiert habe, vielleicht noch mal zwei, drei Punkte besonders zum Ausdruck bringen, die mir ganz grundsätzlich wichtig sind. Vorab vielleicht noch mal den Hinweis darauf, was der Vorsitzende des Kreistages am Anfang dieser Sitzung heute auch zum Ausdruck gebracht hat, dass die neuerliche Beratung dieser Punkte unserer Geschäftsordnung widerspricht. Ich lese die Geschäftsordnung genauso wie der Vorsitzende, unabhängig davon, ob ich mich mit ihm darüber ausgetauscht habe oder nicht. Ich habe sie auch, bevor ich mich mit ihm ausgetauscht habe, schon so gelesen, und das tun auch noch andere hier. Und deswegen, liebe Marien Gut, finde ich es sehr seltsam, hier mit diesem Antrag und auch mit dem Antrag zu den Schnellbuslinien von Planungssicherheit zu sprechen. Die Geschäftsordnung will gerade Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Planungssicherheit garantieren, indem nicht alle drei Monate neue Beschlüsse gefasst werden, sondern wir an bestimmte Dinge eben eine Zeit lang gebunden sind. Der Sachverhalt ist der gleiche. Wir entscheiden heute was anderes. Ich sehe nicht, dass das in dieser Art und Weise hier so möglich ist, und das werden möglicherweise irgendwie andere schlaue Leute noch mal überprüfen müssen. Erst habe ich ja gehört, wird die Verwaltung dazu noch mal eine schriftliche Stellungnahme liefern. So, ich möchte aber in der Sache kurz noch was zu den Schnellbuslinien sagen. Zu dem heute spontan hereingekommenen Antrag. Ich habe die Vorlage der Verwaltung gelesen und habe mich gefragt, ja, interessant, passt aber leider nicht, interessant, was die Verwaltung hier vorhat und was sie hier mitteilt, passt aber leider nicht zum Kreistagsbeschluss aus März 2025. Spannend, wie sie das machen will. Jetzt haben die Grünen das offensichtlich heute Morgen auch gemerkt, haben schnell einen Antrag hinterhergeschoben. Das dokumentiert, glaube ich, dass diese Dinge, die da beschrieben sind, eigentlich so ursprünglich nicht gewollt und in diesem Hause vor wenigen Wochen auch so nicht beschlossen waren. Jetzt will man es trotzdem machen. Worum geht's? Es geht darum, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Kostenbremse im gesamten ÖPNV drin haben. Wir haben es eben schon gehört. Wir haben eine über 30-prozentige Steigerung der Kosten in den letzten 5 Jahren. Wir müssen uns mal insgesamt Gedanken darüber machen, wo bei allen Angeboten, die wir für sinnvoll und gut halten, überhaupt irgendwo eine Bremse ist. Konzepte darüber und Kalkulationen gibt es leider von der Kreisverwaltung nicht. Aber ich möchte davor warnen, dass wir hier wild hin und her beschließen und nachher werden wir plötzlich wach und stellen fest, was das alles kostet. Das dazu in der Sache hatte aber auch der im Kreistag schon im März gute Gründe, den Lütti, insbesondere auch den Lütti hier nicht weiter zu bezahlen. Wir haben schon von den haushaltspolitischen Erwägungen gehört, die die Kollegen von den Grünen damals angetrieben haben. Frage mich, was sich an diesen haushaltspolitischen Erwägungen geändert hat, außer dass die Prognosen noch schlechter geworden sind. Die haushaltspolitischen Erwägungen müssten aber heute noch die gleichen sein. Dann ist von der Anschubfinanzierung die Rede. Der Kollege Bäumer hat es eben sehr schön auf den Punkt gebracht. Also es ist alles andere als eine Anschubfinanzierung. Dieser Begriff ist eigentlich eine Täuschung. Und wenn man dann sagt, man will es ja in allen anderen Städten und Gemeinden anschieben und das mit den ominösen 7b-Mitteln finanzieren, dann ist der Scheck hier nicht gedeckt. Das muss man auch deutlich sagen, weil wenn alle das machen, reichen 700.000 Euro 7b-Mittel. Steht übrigens im Gesetz, wie viel das ist. 700.000 Euro 7b-Mittel nicht aus. Dieser Scheck, liebe Freunde, ist nicht gedeckt. Was sich fortsetzt, ist also die Ungerechtigkeit gegenüber allen 19 anderen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden, weil weiter nur 2 Kommunen davon profitieren. Auch das haben wir heute schon gehört. Zu den 7b-Mitteln vielleicht noch kurz die Anmerkung. 7b steht nicht für 7 Bramsche oder 7 bloß für Melle, sondern 7b-Mittel. 7b-Mittel sind für den gesamten Landkreis, und alle im Landkreis haben ein Recht darauf, von Innovationen im ÖPNV zu profitieren und nicht nur 2 Kommunen. Diese fortgesetzte Ungleichbehandlung dürfen wir nicht zulassen, und ich setze noch einen drauf. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man in Bramsche und Melle auf die Idee kommen kann, überhaupt Geld dafür auszugeben, wenn man sagt, das ist wichtiger ÖPNV, den wir brauchen. Weil wenn das so ist, ist es Aufgabe des Landkreises, und diese Aufgabe soll der Landkreis dann bitte voll übernehmen. Das ist die Diskussion, die wir hier führen müssen, aber dafür fehlen leider die Konzepte, weil On-Demand-Verkehr, so sinnvoll der ist, spielt in den Konzepten, die wir hier vorgelegt bekommen, leider keine Rolle. Das, was stattdessen passiert, ist der finanzpolitische und ordnungspolitische Sündenfall, den wir hier begehen. Weil eins muss uns klar sein, unsere kommunalen Haushalte, gleich ob Kommunen oder Landkreis, werden die Kosten dieser individuellen Mobilität der Bürger nicht übernehmen können. Wir haben eben schon gehört, der Lütti holt die Leute ab. Das werden wir auf Dauer nicht bezahlen können, die Leute abzuholen. Und deshalb möchte ich eindringlich darum bitten, sich darüber Gedanken zu machen, ob man diese Schleuse hier öffnen möchte. Kann es sein, oder können wir es zulassen, oder es kann nicht sein, so will ich sagen, dass der möglicherweise Gutverdiener auf dem Land demnächst sein Auto abschaffen kann, weil der Lütte ihn abholt. Und die öffentlichen Haushalte 90% der Kosten dafür tragen. Und kann es denn wirklich sein, dass Eltern, die ihre Kinder aus guten Gründen sicher von der Scheunenparty oder vom Schützenfest nach Hause wissen wollen, den Lütti in Anspruch nehmen und die Kosten dafür von der Allgemeinheit getragen werden? Müssen wir uns diese Fragen in der Abwägung nicht stellen? Ist das Aufgabe der Allgemeinheit, Dinge, wo Leute auch selbst die Verantwortung übernehmen können, dann letztendlich kostenmäßig zu übernehmen? Letztendlich fehlen uns die Finanzierungskonzepte. Wir haben es eben gehört, innovative Finanzierungskonzepte gibt es nicht. Unternehmen finanzieren nicht mit, neue Konzepte. Fehlanzeige und im 5. Nahverkehrsplan steht es nicht drin. Auch das ist uns versprochen worden. Wir reden ja nicht, lieber Jürgen Ebert, seit wenigen Monaten darüber, sondern seit 2019, seitdem wir hier ein Mobilitätskonzept beantragt haben, zu dem es noch kein einziges Ergebnis gibt. Wir müssen hier feststellen, dass es nicht sein kann, dieses Projekt, was eigentlich am Ende ist, auch von seinen Erkenntnissen her über die Kommunalwahl zu retten. Wir brauchen Neues, wir brauchen ein Auswerten der Erkenntnisse, wir brauchen eine Diskussion darüber, was finanzpolitisch geht und was nicht geht. Und wenn wir die Schleusen öffnen, werden wir merken, dass uns die Sache entgleitet. Und das ist egal, ob das die Gemeindehaushalte oder der Kreishaushalt ist. Wir werden es dauerhaft nicht leisten können. Ein On-Demand-Verkehr braucht klare Konzepte, ehrliche Ziele und ehrliche finanzielle Kalkulationen. Und ein On-Demand-Verkehr braucht eine Einbindung in vorhandene Strukturen und eine gut überlegte Abwägung zwischen Vor- und Nachteilen. Und der Landkreis Osnabrück, der braucht den Mut seiner Kreistagsabgeordneten. Ich habe es eben auch schon mal gehört. Wir brauchen auch den Mut der Kreistagsabgeordneten, hier Nein zu einem Lütti zu sagen, den so in dieser Form für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis kein kommunaler Haushalt bezahlen kann. Und wir brauchen den Mut als Kreistagsabgeordnete unserer Landrätin, in diesem Punkt auch auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Auf diesem Boden der Tatsachen wartet nämlich die Finanzierung des Ganztagsausbaus, die absolut ungeklärt ist in allen finanzpolitischen Auswirkungen. Und da wartet beispielsweise auch die Frage der Finanzierung, der Sicherstellung medizinischer Versorgung im ländlichen Raum, die für alle Menschen ganz existenziell ist. Auf diese Fragen, wie wir das leisten sollen und wie wir das bezahlen sollen, gibt es keine Antworten. Und deswegen kann es finanz- und ordnungspolitisch nicht sein, und da möchte ich hier jedem ins Gewissen reden, dass wir diese Schleuse hier weiter öffnen. Also bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, denkt nachhaltig über die Kommunalwahl 2026 hinaus. Dankeschön.
Wenn er denn reden möchte, hat Rainer Kavermann jetzt das Wort. Und der Nächste auf der Liste wäre Martin Bäumer. Martin, du bist der Nächste nach Rainer Kavermann.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vorsitzender, liebe Landrätin, liebe Besucher. Wir waren uns eigentlich alle mal einig, dass der On-Demand-Verkehr das Verkehrsmittel der Zukunft werden wird. Die selbstfahrenden Fahrzeuge sind in der Erprobung und werden nicht lange brauchen, bis wir sie dann auch konkret einsetzen können. Der Beschluss war, und da gebe ich dir recht, dass wir keine Weiterfinanzierung des Lüttis vornehmen werden, dass wir die Kommunen mit ins Boot nehmen wollen. Und jetzt kommen wir an den eigentlichen Punkt des Kerns. Wenn es sich nur die reichen Kommunen am Ende leisten können, dieses Verkehrsmittel umzusetzen, dann bekommen wir ein massives Problem. Und da muss ich Johannes Eichholz recht geben. Nee, das werde ich eben nicht tun. Wir brauchen das Konzept für die Zukunft und das muss funktionieren. Und das muss für alle Kommunen passen und stimmen. Und deswegen sollten wir diesen On-Demand-Verkehr den Kommunen oder die Kommunen, die diesen On-Demand-Verkehr jetzt weiterführen wollen und die ihn jetzt weiter nutzen wollen, nicht abwürgen, sondern ihn mit meiner Anschubfinanzierung, und das ist eine Anschubfinanzierung, für jede Kommune im Landkreis, die daran interessiert ist, helfen, dies auf den Weg zu bringen. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass dieses Denken bei euch total in die falsche Richtung geht hier. Wir können dieses Thema etablieren hier im Landkreis, wir können es weiter forcieren, wir können es entwickeln und wir werden, glaube ich, damit den Verkehr der Zukunft hier etablieren auf Zeit. Das Ganze als Wahlkampfthema hier hinzustellen, ich glaube, die Einzigen, die hier Wahlkampf machen, das seid ihr hier. Partybus ist auch nochmal so ein Stichwort, der gefallen ist. Lieber Johannes, warst du mal auf dem Freitagabend in Hamburg im ÖPNV unterwegs? Da ist nur Party, ausschließlich Party. Und dafür ist auch ein ÖPNV da. Ein ÖPNV ist auch dafür da, Menschen sicher zur Party, zur Hochzeit, zum Geburtstag zu bringen und wieder abzuholen. Aber, da bin ich bei euch, wir brauchen klare Linien. Und ich sehe persönlich, ehrlich gesagt, auch den Landkreis in der Pflicht, hier etwas zu entwickeln, das für alle Kommunen nachher passt, möglich und vor allen Dingen auch möglich ist. Und was gerecht und fair den Nahverkehr, und das ist auch der On-Demand, regelt und organisiert. Tut mir leid. Ciao.
Okay. Martin Bäumer.
Da aufgrund des Redebeitrages meiner Kollegin Birgit Wortmann der Eindruck entstehen könnte, ich wäre ein alter, weißer, grauer Mann mit Sakko, der nicht in der Lage ist, Vorlagen vernünftig zu lesen, möchte ich gerne die Gelegenheit wahrnehmen, etwas klarzustellen. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann nimmt der Antrag von Grünen, CDW und FDP Bezug darauf, dass man, was die S40 angeht, das Szenario 1 verwirklicht sehen möchte. In der Verwaltungsvorlage steht bei Szenario 1, die Linie S40 ersetzt die bisherige Linie 465 vollständig und übernimmt die Bedienung der Haltestellen der Linie 465 zwischen Georgsmarienhütte und Landorf. Die aus Marienhütte, meine sehr geehrten Damen und Herren, da bringe ich jetzt gerne meine Erfahrung aus dem Busfahren mit ein, geht von der Haltestelle Werkmeister, das ist die erste Haltestelle, wenn man von hier über den Hadderberg drüber fährt und wieder runter und dann links, bis zur Haltestelle am Naturpark, das ist die letzte Haltestelle, bevor man den Dörnberg rauffährt. Wenn also die Linie 465 alle diese Haltestellen übernimmt, die S40, und auch weiterhin dann durch Geermütte fährt und Ösede fährt und die Haltestelle Gildehaus anfährt, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das kein Schnellbus mehr. Und ich glaube, das versteht man auch, wenn man vielleicht nicht einen Sakko anhat. Zweiter Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin gebeten worden, von Johannes Eichholz noch eines klarzustellen, was das Mobilitätskonzept angeht, lieber Rainer Kavermann. Die Landrätin hat im Rahmen von Moin Plus 8 Personalstellen bekommen, zusätzlich, um sich um das Thema Mobilität zu kümmern. Was ginge es uns doch gut, wenn diese 8 Menschen dauerhaft daran gearbeitet hätten, dass wir ein Mobilitätskonzept bekommen hätten. 8 Menschen, viele, viele Jahre lang, hätten das schaffen können. Sie haben es leider nicht geschafft. Jetzt können Sie sich die Frage stellen, woran das liegt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Martin. Gibt es weitere Wünsche auf Rede zu diesem Tagesordnungspunkt? Das ist nicht der Fall. Dann wäre die Rednerliste bei diesem Tagesordnungspunkt geschlossen und wir kämen zur Abstimmung. Wir haben als erstes die Abstimmung zu 22.1, die Vorlage 497. Das ist einfach eine Kenntnisnahme. Dann kommen wir zu dem Top 22.1.1. Das ist die Vorlage 497-1. Was steckt dahinter? Das ist der Änderungsantrag der Grünen FDP-CDW-Gruppe zum Thema Sachstandfortführung Schnellbuslinien. Daraufhin hatte Detert Römer Bange darum gebeten oder beantragt, das kann ich natürlich machen, einzeln über die über die Unterpunkte abzustimmen. Da kämen wir jetzt dazu. Also Vorlage 497-1, Antrag Grüne FDP-CDW-Gruppe. Die Beschlussfassung, der erste Punkt, geht jetzt um die Linie S20 im Jahr 2026 und das Szenario 2. Das so umzusetzen, wer diesem Beschlussvorschlag folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind jetzt die Ja-Stimmen. 33 schreibst du?
34.
Gegenstimme? Enthaltung? 3 Enthaltungen. Damit mehrheitlich so beschlossen. Unterpunkt 2, die Linie S40 im Jahr 26, Szenario 1. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen.
34.
Gegenstimme? Enthaltungen? 2, diesmal 2 Enthaltungen. Punkt 3, die Linie 260 im Jahr 26. Wie empfohlen mit leichten Reduzierungen. Wer dem folgen kann, bitte ich ums Handzeichen.
34.
Gegenstimme. 26. Enthaltungen. 2 Enthaltungen. Damit mehrheitlich so beschlossen. Und jetzt der vierte Unterpunkt. Eine dauerhafte, und darauf hat sich, glaube ich, Detert in dem Antrag bezogen, eine dauerhafte Verankerung der Linien im zukünftigen Landkreisnetz auf Grundlage des 5. Nahverkehrsplans vorzunehmen. Bei der geplanten Übernahme in das Landkreisnetz soll der 30-Minuten-Takt beibehalten und die Ausweitung der Bedienzeiten insbesondere am Wochenende geprüft werden. Wer diesem Punkt so folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, 8 Enthaltungen, damit mehrheitlich abgelehnt in diesem Punkt. Das war der Punkt 22.1.1, die Vorlage 497-1. Als nächstes wäre die Vorlage 521. Das ist der Sachstand der Verhandlungen mit den Städten Bramsche und Melle zur Weiterführung des Lütti. Die nehmen wir zur Kenntnis, was wir durch die Debatte gemacht haben. Als nächstes wäre dann die Abstimmung zu Top 22.3. Das ist die Vorlage 522, der mehrfach erwähnte Antrag mit der, ich sag's mal, 20% Anschubfinanzierung, Bezuschussung. Den Punkt 1 können wir streichen. Wir machen es noch kürzer, der Landkreis wird aufgefordert. Und dann gibt es die beiden Unterpunkte, kurzfristig ein Konzept erarbeiten und die 20% Anschubfinanzierung, so wie es da erwähnt ist. Wer diesen geänderten Beschlussvorschlag so Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das Bild steht für 34, Gegenstimmen, 23 Enthaltungen, bei 2 Enthaltungen mehrheitlich so beschlossen. Und wir wären beim Tagesordnungspunkt 25 alt, 24 neu, Neuaufstellung des regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis, was jetzt auch schon immer mehrfach besprochen worden ist. Wir hatten ein langes Verfahren, verschiedenste Auslegungsformen, Beteiligungen, Nachbesserungen, Ausklammerungen, so wie wir das gerade oder vor die Klammer ziehen, wie wir das gerade besprochen haben. Wird dazu nach den Diskussionen das Wort gewünscht? Wenn ja, bitte ich ums Handzeichen. Klaus Kanke fängt an, Dieter Omar Bange ist der Zweite, Martin der Dritte. Klaus Kanke.
Ja, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren, als Planer möchte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, dazu ein paar Worte zu sagen. Vor uns liegt ein beschlussreifes AROP, nenne ich das mal verkürzt. Hinter uns liegen viele Jahre der Arbeit, aber vor allen Dingen für das Team von Herrn Klausing. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Ich gehe auch davon aus, dass es für diese Beschlussvorlage heute die notwendige Zustimmung geben wird. Ich habe schon einmal die Aufstellung des AROPs mit der Aufstellung eines Haushaltes verglichen. Das will ich jetzt nochmal tun. Das heißt nicht, dass es nicht deutliche Unterschiede gäbe, aber mir geht es ja um das Gemeinsame. Und das sehe ich vor allem darin, dass ein Raumordnungsprogramm, das viel Gutes und Nützliches enthält, nicht daran scheitern sollte, dass auch Dinge darin verankert sind, die dem einen oder der anderen nicht gefallen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass hier nicht alle zufrieden sind. Wir wissen das auch. Aber das ist Teil des Prinzips Regionalplanung. Denn das AROP stellt nur einen abgewogenen Gesamtkompromiss dar. Und dieser zeichnet sich natürlich wie alle Kompromisse dadurch aus, dass nicht jeder 100% kriegen kann. Wir bekommen auch keinen Status quo. Das ist ein Prozess. Sei es bei der Ausweisung der Windkraftareale oder wie eben gehört beim Thema Rohstoffgewinnung, wo plötzlich das riesige Loch im Boden vor der eigenen Haustür bedrohliche Gestalt annehmen kann. Das Paket als Ganzes ist aber erstmal gemeinwohlorientiert angelegt. Und es muss verpflichtend regelmäßig überarbeitet werden. In diesem Fall kamen on top 2022 die Regelungen des Wind-an-Land-Gesetzes dazu, die das Land Niedersachsen und danach auch die Landkreise verpflichten, ein Mindestmaß an Windkraftvorranggebieten zu schaffen. Das war sicherlich der prominenteste Teilbereich, hängt doch so viel Zukunft an diesem Thema. Für den Landkreis bedeutet es heute, dass wir 1,51% der Kreisfläche für die Windkraft zur Verfügung stellen müssen. Unser Anteil an der bundesweiten Zielsetzung von ca. 2%, um die nationalen Ausbau- und Klimaschutzziele erreichen zu können. Wir wissen auch, dass das Potenzial in unserem Landkreis deutlich höher liegt, doppelt so hoch etwa. Also es geht über das Baurecht in den Kommunen noch sehr viel mehr. Wer also mehr will, kann es kriegen. Bei dieser Neuaufstellung war die Kreispolitik intensiver beteiligt als bei früheren Planungsprozessen, so ich es wahrgenommen habe. Und das wollten wir genau so. Ich kann behaupten, dass ich hier auch als ehrenamtlicher Politiker bei dem Thema von der Verwaltung sehr gut abgeholt worden bin. Es gab zahlreiche Gelegenheiten, sich einzubringen. Und diese Gelegenheiten haben wir letztlich auch genutzt, um einzelne Punkte so einzustellen, wie es mehrheitlich gewünscht war. Die Sorgen einiger Kommunen vor zu viel Windkraft wurden dadurch gelindert, dass wir die landesweite Deckelung von 4% pro Landkreis auch für unsere Kommunen gesetzt haben und größere Mindestabstände als die notwendigen eingerichtet haben. Andere hätten sich vielleicht mehr Gebiete gewünscht, als dort möglich waren, aber das zeigt auch, wie heterogen unser großer Landkreis strukturell aufgestellt ist. undenkbar ist, aus meiner Sicht tatsächlich für uns als ehrenamtlich Tätige, komplett in die Tiefe einer solchen Planung einzudringen. Tausende Seiten Planungsunterlagen, 3 Auslegungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung, zahlreiche Arbeitsgespräche und Sitzungen, um Teilbereiche abzustimmen. Erst gestern noch habe ich ein Abwägungsdokument geöffnet, das als PDF-Schlappe 5000 Seiten aufweist. Das ist nicht alles zu schaffen. Aus meiner Sicht also das komplexeste Einzelgewerk, so will ich es mal nennen, das wir in dieser Legislatur verabschieden. Die politische Begleitung haben wir meines Erachtens gut hingekriegt. Wer wollte, konnte nah dran sein an der Arbeit der Verwaltung. Wir sollten mit dem heutigen Beschluss also auch explizit den handelnden Personen hier und den vielen Planenden im Hintergrund unser Vertrauen aussprechen. Die wissen mit ihrem Fachbereich, was sie tun. Ich kann der Vorlage also mit gutem Gewissen zustimmen und würde mir dafür auch eine sehr große Mehrheit wünschen. Und nicht vergessen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Danke. Vielen Dank, Klaus Kanke. Dietert, du bist der Nächste und Martin Bäumer dann im Anschluss.
Ja, ich möchte eigentlich jetzt weniger in das Fachliche einsteigen. Klaus hat das vorhin schon sehr gut gemacht, sondern ich finde, es ist wichtig, in der heutigen Zeit auch gerade darauf hinzuweisen, wie so ein AROP entsteht, nämlich durch ein vielfältiges Beteiligungsverfahren, was gerade eben in unserer Demokratie möglich ist. Weil es wird ja gerne von einigen Seiten immer erzählt, bei uns, wir werden diktiert von oben herab und sowas alles. Und ich glaube, es ist auch immer wieder nötig, darauf hinzuweisen, dass wir eben bei uns in der Demokratie die Bürger die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Wir als Kreistagsabgeordnete hatten, und das hat Klaus richtig gesagt, ganz vielfältig die Möglichkeit und haben es auch genutzt, uns einzubringen. Aber auch eben das generelle Verfahren mit insgesamt 3 Auslegungen, öffentlichen Auslegungen, hat es eben auch allen Bürgern ermöglicht, sich zu beteiligen, ihre Einwendungen, ihre Anmerkungen zu machen. Sie sind zum Teil gefolgt worden, zum Teil auch nicht. Aber es erfolgt immer eine jeweilige Abwägung des Ganzen. Es wird entschieden, ist dieser Einwand richtig, ist er an dieser Stelle richtig bei dem regionalen Raumordnungsprogramm oder gehört er vielleicht auch an eine andere Stelle. Und von daher möchte ich meine Rede an der Stelle beenden mit der Bitte daran an alle Bürger, sich in den weiteren Prozessen, Genehmigungsverfahren genauso intensiv einzubringen. Denn da ist es genau an der richtigen Stelle, es zu machen, damit die Genehmigung auch entsprechend erfolgen kann. Es wird leider, ich glaube, wir alle haben in den letzten Wochen viele E-Mails, viele Briefe bekommen, zumindest bei mir gewesen, von Bürgern, die auf ihre persönliche Situation hingewiesen haben nochmal. Und dafür bin ich allen Bürgern auch dankbar, dass sie das gemacht haben, auch uns als Kreistagsabgeordnete anzusprechen, zu sagen, hier an dieser Stelle berücksichtigt doch das bitte. Ich bitte alle diese Bürger und auch alle, die in Zukunft mitbekommen, dass ihnen vor Ort beispielsweise ein Windpark entsteht und sie sich einbringen wollen. Tun Sie es, bringen Sie sich ein bei der Genehmigungsverfahren. Da kann das dann berücksichtigt werden. Danke.
Vielen Dank, Dieter. Martin Bäumer wäre der Nächste und dann hatte sich Andreas Timpe noch gemeldet. Martin, du hast das Wort.
Herr Forstner, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor vielen Tausenden von Jahren haben die Menschen noch anders gelebt als heute. Damals überwiegend in Höhlen. Sie haben die Natur, so wie sie war, angenommen und sind da durchgelaufen, aber sie haben sie nicht verändert. Die Natur war unberührt. Aber irgendwann hat sich der Mensch aufgemacht und hat sich die Natur genommen und hat sie verändert. Und das macht er bis heute. Und die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist das in Ordnung oder ist es das nicht? Vor 500 bis 1000 Jahren waren schon alle aus der Höhle raus. Aber damals hatten sie noch die Chance, wenn sie irgendwo ein Häuschen bauen wollten oder einen Betrieb aufmachen wollen, dass sie das gemacht haben, ohne dass ihnen jemand gesagt hat, ob das geht oder nicht. Aber irgendwann hat die Gemeinschaft der Menschen, und das ist in meinen Augen ein Staat, begriffen, dass man das nicht zulassen kann, wenn überall irgendein Wildwuchs entsteht und man nicht genau unter Kontrolle hat, wie das eigentlich funktioniert. Und das ist der Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, warum wir heute Abend hier im Kreistag über das Thema Raumordnung reden. Und jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass sich dann aus der Raumordnung manchmal auch Flächennutzungspläne oder auch Bebauungspläne entwickeln. Was will ich Ihnen damit sagen? Das hat schon einen Grund, dass wir darüber sprechen, weil das, was passiert in diesem Land, in einem Konsens passieren soll. dass eben nicht jeder in seinem Garten einen Fernsehturm errichten kann und dass auch nicht jeder irgendwo auf der freien Fläche einen Betrieb errichten kann. Nein, das Ganze soll geordnet sein. Und damit es geordnet ist, braucht es einen Prozess der Beteiligung. Und da will ich meinem Vorredner Klaus Kanke in die Seite springen. Das haben wir auch nach meiner Wahrnehmung bei diesem Raumordnungsprogramm intensivst gemacht. Ich kann mich noch erinnern, als wir 2011 den Startschuss gegeben haben, damals für das Thema Windenergie. Und das war vor 14 Jahren. Und jetzt, nach 14 Jahren, gehen wir im Grunde den zweiten Schritt. Wir haben uns mit diesem RAOP sehr intensiv und lange beschäftigt. Am 15. Mai, und da waren die Vorarbeiten von der Kreisverwaltung, der ich an dieser Stelle auch ganz herzlich danken möchte, schon erledigt, hat man bekannt gegeben, dass die erste Auslegung erfolgen soll. Zu dieser ersten Auslegung gab es damals über 1000 Einwendungen. Am 30. April 2024 kam dann die zweite Auslegung, und da gab es dann immerhin noch 600 Einwendungen. Und die dritte Auslegung ist am 31. Januar 2025 bekannt gemacht worden, und dazu gab es dann immer noch 120 Einwendungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zeigt, wie lange wir an diesem Thema beraten, wie intensiv wir an diesem Thema beraten und wie intensiv wir auch das, was uns vor Ort als Abgeordneten gesagt worden ist, in die Debatten eingebracht haben. Und ich sage mal hier, das Ganze hat natürlich nicht nur in offiziellen Ausschusssitzungen stattgefunden, sondern auch in Vorortterminen oder auch in Arbeitskreissitzungen, wo wir die Verwaltung eingeladen haben, uns mal zu erklären, was denn das ein oder andere Ansinnen von Bürgerinnen und Bürgern für Konsequenzen hat. Insofern kann ich, glaube ich, sagen, dass wir uns mit diesem RAOP intensiv beschäftigt haben. Es gab aus meiner Sicht drei Schwerpunkte, nämlich das Thema erneuerbare Energien, das Thema Rohstoffe und auch das Thema, wie groß darf denn eigentlich Einzelhandel sein. Beim Thema Windenergie, meine Vorredner haben es gesagt, haben wir auch die Vorgaben von Bund und Land umgesetzt, um dieser Windenergie eben substanziell Raum zu verschaffen. Wir liegen heute mit dem, was wir ausweisen, darüber, aber das muss man ja auch, weil man ja nicht sicher gehen kann, dass das, was wir beschließen, vor Gericht dann auch Bestand hat. Wir haben das Thema Rohstoffe intensiv diskutiert, mit vielen Argumenten. Ich habe vorhin zum Thema Mönckehöfen, glaube ich, schon meinen Teil dazu gesagt. Die Gesellschaft braucht Rohstoffe, aber die Frage ist halt, woher und auch wie viele. Und auch das Thema Einzelhandel beschäftigt die Menschen, weil diese alte strenge Vorgabe von einer bestimmten Quadratmeterzahl eben von dem, was sich dort entwickelt hat, überholt wird, weil natürlich jeder, der heute einen Laden aufmacht, gerne auch so intensiv präsentieren möchte, wie er das kann. Der Beschluss, den wir gleich, und da bin ich sehr froh, einmütig fassen werden, wird nicht allen gefallen. Manche warten auf diesen Beschluss und manche wünschen sich, er würde nie fallen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben heute halt eben nicht mehr in Höhlen, wir sind rausgegangen. Wir haben uns die Natur zu eigen gemacht, wir haben die Natur seit Jahrtausenden von Jahren verändert und dafür braucht es einen gesetzlichen Rahmen und das ist dieses Raumordnungsprogramm. Aufschieben wäre keine Lösung, es braucht jetzt und heute Klarheit. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Martin Bäumer. Andreas Timpe macht sich auf dem Weg. Andreas, du hast das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, schönen Dank für das Wort. Sehr geehrte Landrätin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich wollte mich nur noch mal kurz melden, weil wir haben sehr viel über dieses Thema gesprochen. Aber mir ist es schon wichtig, dass noch mal deutlich wird, allen deutlich wird, dass wir das wirklich intensiv beraten haben. Bei einer Plan- und Bauernausschusssitzung, da war, glaube ich, irgendwie eine Einwohnerfragestunde, kam der Satz. Ja, und dann, wenn das der Kreistag dann so durchwinkt, wurde dann gesagt, und das Thema durchwinken, das hat mir gar nicht gefallen. Also ich glaube, alle, die hier sitzen, haben sich intensiv mit Einwohnern auseinandergesetzt, mit der ganzen Komplexität dieses ganzen RROP und vielen inhaltlichen Dingen, Anrufe unter Tränen und alles Mögliche hatten wir. Und vieles oder viele Eingaben haben natürlich auch noch ein bisschen bewirkt, dass wir auch ein paar Änderungen haben. Also erstmal unterlag ja alles einheitlichen Kriterien, das war nicht immer glücklich. Man denkt dann schon ab und zu, wieso kann denn da nicht ein Windkraftgebiet hin? Und da kommt eins hin, wo man einfach so, nur so logisch drüber schaut. Aber wir mussten halt alles mit gleichen Kriterien bearbeiten. Und das war halt auch wieder das Schwierige, dass wir gar nicht so viele Einflussnahmen haben oder gehabt haben. Was aber schon ziemlich entscheidend war, also das kann ich für Melle sagen, was viele Flächen gekostet hat. Vielleicht aber auch dann an Stellen, wo es nicht so glücklich war. Und das ist zum Beispiel mit dieser Einheitlichkeit, die ich gerade angesprochen habe, gemeint. Dass wir irgendwo doch den Abstand zum Innenbereich, also wo wir eine Raumordnungsplanung drüber liegen haben, wie an Siedlungsgebieten oder Ortsteilen, dass wir da die Abstände erhöht haben bei der Windkraft, Das hat doch einiges gebracht, hat aber auch an manchen Stellen natürlich Flächen gekostet, die dann so ein bisschen unglücklich waren. Aber insgesamt, wenn man auf die Anwohner schaut, war das auf jeden Fall ein Schritt nach vorn. Der Abstand im Außenbereich, da konnten wir leider nichts machen, aber auch das, das sei auch den Anwohnern im Außenbereich nochmal gesagt, auch das wurde geprüft, auf welchen Abstand kann man denn gehen, damit wir unser Flächenziel auch wirklich noch erreichen können. Da sind wir aber leider bei diesen 400 Metern hängen geblieben, weil es nicht anders ging, sonst wären wir nicht, hätten wir unser Flächenziel dann nicht erreichen können. Ja, und dann viele andere Sachthemen wurden eben schon angesprochen, sind Einzelhandel und so. Das tut auch gerade den Leuten in den kleineren Ortsteilen doch schon ganz schön weh, wenn wir da jetzt irgendwann uns nochmal entwickeln wollen. So ein Ladengeschäft mit 800 Quadratmeter gibt es eigentlich gar nicht mehr, die brauchen alle mehr. Aber so ist es dann vorgesehen und ja, schwierig. Ja, das wollte ich nur noch mal einmal zum Ausdruck bringen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andreas Timpel. Dann kämen wir zur Beschlussfassung. Neuaufstellung regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis. Das soll grundsätzlich eine Geltung von 10 Jahren haben. Der Beschlussvorschlag ist zweigeteilt. Wir beschließen nach dem regionalen Raumordnungsgesetz, dem niedersächsischen, das entsprechende Programm als Satzung und bitten oder fordern die Verwaltung auf, beauftragen Sie die entsprechende Satzung dann bei dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems für die Genehmigung vorzulegen. Das sind die zwei Teile des Beschlusses. Wer den Beschlussvorschlägen so folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme. Enthaltung. Bei 5 Gegenstimmen mehrheitlich so beschlossen. Vielen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 31 ist der vorhin erwähnte Aufbau eines Studiengangs Humanmedizin mit privatrechtlich organisierter medizinischer Hochschule in Osnabrück. Und der ebenfalls mehrfach angesprochene Malte Stakowski kann gerne kurz ins Thema einführen.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte es auch im Hinblick auf die Uhrzeit sehr kurz halten. Ich möchte erstmal im Hinblick darauf, dass ich angesprochen wurde, vorhin sagen, dass Frau Müllos hat es, glaube ich, auch geahnt, als sie ihre Frage gestellt hatte, dass das, was wir hier in bunten Themenfeldern im Bereich der Gesundheitsversorgung an Vorlagen einbringen, natürlich nicht alles aus meiner Feder stammt, sondern von sehr motivierten Mitarbeitenden hier in diesem Hause aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber natürlich auch dem Gesundheitsdienst, der ja auch teilweise hier dankenswerterweise noch vertreten ist, kommt. Und das ist mir wichtig, zumindest das hervorzuheben. Zum Thema der medizinischen Hochschule möchte ich an dieser Stelle nur 2 Punkte kurz hervorheben. Und zwar als erstes ein Dankeschön. Das war, glaube ich, an der Stelle zwischen beiden Gebietskörperschaften eine gute Zusammenarbeit hatten in der Erstellung der Vorlage und dieses Impulses. Und wir in diesem Zusammenhang hier ein Potenzial haben mit sehr viel Chancen, einen wichtigen Beitrag auch zur ärztlichen Versorgung im Landkreis Osnabrück letztlich einen solchen Beitrag zu entfalten. Gleichzeitig haben wir aber auch in der Diskussion wahrgenommen, und das ist mir nochmal sehr wichtig hier auch hervorzuheben, dass wir letztlich am Anfang dieses Weges sind zu einer medizinischen Hochschule. Und ich habe aus den vielen positiven und sehr konstruktiven Diskussionen, die wir hier auch in unterschiedlichen Runden, insbesondere auch den Ausschussberatungen, hatten, auch viele wichtige Fragen mitgenommen, deren Klärung unsere jetzt kommende Aufgabe sein wird. Da geht es um die Frage, wie können wir eine Zulassungsfähigkeit für das Studium erreichen, wie können wir Kooperationsstrukturen, die es ja durchaus in Vorbereitung schon gibt, aber jetzt auch dann verbindlicher gestalten, wie können wir mit Stipendienstrukturen dafür sorgen, dass gerade bei einem studiengebührenfinanzierten Studium wir letztlich viele Möglichkeiten haben, diese eben auch abzufedern, und wie gelingt es uns vor allem, das ist was ich aus fast allen Richtungen gehört habe, wie gelingt es uns tatsächlich dann vor allem auch eine Bindung von zusätzlichen Ärztinnen und Ärzten in der Region. Das war ja auch beim letzten Tagesordnungspunkt von Maria Entrop-Henemann der große Punkt, wie gelingt es uns, diese zusätzliche Bindung hier in die Region auch abzusichern. Und deshalb ist mir wichtig, hier nochmal deutlich zu machen, dass wir heute mit dieser Vorlage vor allem erstmal einen Grundsatzbeschluss mit sehr konkreten Arbeitsaufträgen für uns als Verwaltung starten, wenn der Kreistag diesen Beschluss fasst, worum wir natürlich bitten. Der zweite Punkt ist, dass ich auch mitgenommen habe aus den Gesprächen den Wunsch, übergreifend aus allen Fraktionen, dass Politik möglichst frühzeitig und umfassend in die weitere Gestaltung eingebunden wird, um auch sicherzustellen, dass letztlich diese Aspekte, die ich vorher beschrieben habe, auch so beantwortet werden, wie man sich das auch hier im Landkreis mit den spezifischen Herausforderungen eines ländlichen Raums, der eben teilweise auch weit weg ist von der Stadt Osnabrück, erwartet an dieser Stelle. Und dazu kann ich, glaube ich, in unser aller Namen sagen, dass wir das auch als Gewinn betrachten und sowohl im Gesundheitsausschuss als auch in anderen Ausschüssen wie Kreisausschuss, Kreistag etc., aber auch in der Steuerungsgruppe, die ja im Beschlussvorschlag angelegt ist, da uns auf eine sehr enge Zusammenarbeit und Diskussion in dieser Sache freuen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Malte Stakowski, für die Einführung ins Thema. Maria Entrop-Henemann hatte sich gemeldet und Erwin Schröder.
Sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr über diese Initiative, die Mut, Innovationskraft, Weitblick und Gestaltungswillen bezeugt. Ich persönlich wünsche mir schon seit Jahrzehnten, also seit ich im Landkreis Osnabrück lebe, dass Osnabrück Standort einer medizinischen Fakultät werden sollte. Schon als Münsteraner Medizinstudentin wurden wir in den frühen 80er Jahren für klinische Praktika und Seminare gruppenweise mit dem Bus nach Osnabrück gefahren, um in den Osnabrücker Kliniken Praktika zu absolvieren und Seminare, damit die Uniklinik Münster entlastet wurde. Die Kompetenz für die Ausbildung im klinischen Studienabschnitt und im praktischen Jahr, die ist hier vorhanden. Nicht nur in den Häusern der Stadt Osnabrück, sondern auch in den Häusern des Landkreises, die zurzeit Lehrkrankenhäuser anderer medizinischer Fakultäten, nämlich Münster, Hannover, Hamburg und Oldenburg sind. Beispielsweise die Spezialisten in der Schüchtermann-Klinik, beispielsweise das Thoraxzentrum, das jetzt von Osterkappeln zum Haderberg wechselt und zu den renommiertesten in ganz Norddeutschland zählt. Aber nicht zuletzt auch zu nennen das bei weitem größte Krankenhaus im Landkreis Osnabrück, nämlich das Christliche Krankenhaus in Quakenbrück mit seinen überregionalen Spezialabteilungen wie zum Beispiel Diabetes und Neurozentrum. Der Aufbau eines Medizinstudienganges erfordert natürlich mehr als die klinische Lehre. Auch die Vorklinik muss etabliert werden, auch Forschung gehört dazu und vor allem die Infrastruktur wie Bibliotheken, Hörsäle, Mensen und so weiter. Insofern ist es besonders erfreulich, dass hier eine Zusammenarbeit mit der Universität und der Hochschule Osnabrück erfolgen soll. Hier zielen alle am selben Strang. Die Kosten scheinen auf den ersten Blick erheblich. Aber es geht hier um eine Zukunftsinvestition in die Sicherung der medizinischen Versorgung und nicht nur das. Es geht nicht nur darum, dass Absolventen in der Region kleben bleiben, sondern auch um die Anziehungskraft der Krankenhäuser und um die Attraktivität von Stadt und Landkreis überhaupt. Es ist ein gewaltiges Plus. Es ist betrüblich, dass Stadt und Landkreis auf eigene Kosten dies etablieren müssen und nicht die Länder, die letztlich den Mangel an Medizinabsolventen zu vertreten haben. Denn seit vielen, vielen Jahren ist bekannt, dass es in der Bundesrepublik 5.000 bis 6.000 Medizinstudienplätze mehr geben müsste, um die medizinische Versorgung zu sichern. Und es fehlt nicht an Interessenten. Jedes Semester erhalten Tausende von Bewerbern einen Ablehnungsbescheid. So müssen wir es selber machen. Und ich danke der Landrätin und der Stadtdirektorin und der Präsidentin der Universität und dem Rektor der Hochschule, dass alle hier zusammen mit Bleiblick sowas auf den Weg bringen wollen. Die Kosten sollen hier in Osnabrück nach der Etablierung, wenn also ca. 500 Studenten eingeschrieben sind, nicht mehr von den Trägern, sondern über Studiengebühren von den Studenten getragen werden. Man rechnet mit 10.000 Euro pro Semester. Das ist ein Betrag, der von Normalverdienern nicht zu stemmen ist. Daher werden künftig auch Überlegungen zu Stipendien, etwa von Kommunen, Organisationen, Stiftungen angestellt werden müssen oder zu einem umgekehrten Generationenvertrag, bei dem Absolventen dann für einen bestimmten Zeitraum einen bestimmten Prozentsatz ihres Einkommens für nachfolgende Studierende zur Verfügung stellen müssen. Hier werden sich Wege finden lassen, diese Überlegungen stehen aber zurzeit noch nicht an. Zunächst muss ein tragfähiges Konzept erstellt werden und darum geht es heute, um nicht mehr, aber auch nicht um weniger. Lasst uns diesen Beschluss übereinstimmend und gemeinsam fassen zur Stärkung unseres Landkreises. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür, Erwin Schröder. Und dann noch Johannes Eichholz. Erwin Schröder.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor circa 12 Jahren wurde ein Studiengang Humanmedizin in Oldenburg eingerichtet, weil die Landespolitik den Standort Oldenburg favorisiert hatte. Osnabrück war kurz im Rennen, ging aber leer aus. Schade, dachte ich. Als ich nun die Nachricht erhielt, dass in Osnabrück ein Studiengang Humanmedizin installiert werden soll, dachte ich, endlich, sehr gut. Nun ist es soweit. Heute dürfen wir einen bedeutenden Schritt in der Hochschullandschaft in unserer Region ankündigen, beziehungsweise ist ja auch schon bekannt. Den Aufbau eines neuen Studiengangs Medizin in Osnabrück. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung, zur Sicherstellung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für unsere Region. Es macht Sinn, dass dieser Studiengang in Osnabrück eingerichtet wird. Denn Osnabrück ist eine Hochburg gesundheitlicher Studien-, Ausbildungs- und Bildungsgänge. So werden hier jetzt schon die Studiengänge Gesundheitswissenschaften, Berufsdermatologie, Psychologie, Betriebswirtschaft in Einrichtung des Gesundheitswesens und viele, viele Schulangebote, ich erspare mir die Auflistung, angeboten. Entsprechende berufliche Fort- und Weiterbildung kommen dazu. Ein weiterer entscheidender Vorteil dieses Studiengangs in Osnabrück werden die Kooperation mit regionalen Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen sein. Es wurde gerade schon angesprochen. Die Krankenhäuser werden auf jeden Fall davon profitieren. Diese Kooperation werden den Studierenden die Möglichkeit bieten, bereits während ihrer Ausbildung gute Kontakte zu ihren möglichen späteren Arbeitgebern herzustellen. Ein Studiengang Humanmedizin macht also das Angebot im Berufsbereich Medizin-Gesundheit von der beruflichen Ausbildung über die berufliche Weiterbildung zukünftig hin zur akademischen Ausbildung in der Humanmedizin komplett. Außerdem steht zurzeit nur für vier Studierwillige für Medizin in Deutschland nur ein Studienplatz zur Verfügung. Und Niedersachsen steht auf Platz 15 mit nur 9,9 Studienplätzen für Medizin pro 100.000 Einwohner. Mit diesem Studiengang werden im räumlichen Dreieck Oldenburg, Hannover, Osnabrück abgedeckt Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet. Und es kann davon ausgegangen werden, dass sich zumindest ein Großteil der ersten Jahrgänge der Absolventinnen und Absolventen in Osnabrück oder dem Landkreis niederlassen. Damit würde dem Medizinermangel in dieser Region entgegengewirkt werden. Durch den Studiengang wird das Bildungsprofil von Stadt und Landkreis deutlich aufgewertet. Eine medizinische Fakultät bedeutet immer eine Sogwirkung für Studierwillige. Das Angebot von gut bezahlten Arbeitsplätzen und der Möglichkeit der weiteren Innovation im medizinischen Sektor. Das fördert die Kaufkraft und bedeutet somit eine Wirtschaftsförderung. Zudem wird dann in Osnabrück im Bereich Medizin geforscht werden. Warten wir mal ab. Allerdings sind auch Herausforderungen zu stemmen. Denn in nur 2,5 Jahren sollen die ersten Studierenden zum Wintersemester 2027 aufgenommen werden. Das ist hoch ambitioniert. In der Zeit der Initiierungsphase muss der Studiengang akkreditiert werden, müssen Verwaltungsstrukturen aufgebaut, ein Curriculum entwickelt und Personal beschafft werden. Eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen und ich bin mir sicher, diese auch meistern werden. Die Motivation ist groß. Mit dem Innovationszentrum Osnabrück haben wir dazu einen Partner, der diese Aufgabe professionell durchführen kann. Und auch die Kosten werden gut investiert. Wir wissen, dass wir in Deutschland so gut wie keine Ressourcen haben, die auf dem Weltmarkt veräußert werden können. Wirtschaftliche Erträge werden überwiegend durch den Export von Gütern erzielt, die auch in Deutschland hergestellt werden. Dazu ist Bildung unabdinglich. Darum sind finanzielle Mittel, die in Ausbildung investiert werden, eine für unser Land gute Investition. Und es wird Zeit, so zu handeln. Denn auch im Ranking des Bildungsfortschritts wird Deutschland in Europa von Jahr zu Jahr nach unten durchgereicht. Einen Wermutstropfen hat das Angebot des Studiengangs Humanmedizin aber doch. Der Studiengang soll von einer privatrechtlich organisierten medizinischen Hochschule angeboten werden. Das bedeutet, dass die Studierenden ihr Studium selbst finanzieren müssen, beziehungsweise die finanziellen Mittel aufbringen müssen. Die finanziellen Mittel können aber nicht alle Studentinnen und Studenten aufbringen. Darum ist darauf zu achten, dass ein entsprechender Modus für Studierende geschaffen wird, die diese Summe nicht aufbringen können. An dieser Stelle möchte ich kurz auf unsere Richtlinie für ein Stipendium für Mediziner nochmal zurückgreifen. Denn Studierende, die vom Landkreis unterstützt werden und in Osnabrück studieren, also nicht im Ausland, in Osnabrück, werden sich auch am ehesten im Landkreis niederlassen. Nun, wenn wir diesem Beschlussvorschlag gleich zustimmen, und davon gehe ich aus, dann können wir von einem historischen Datum sprechen, nämlich dem Start zur Einrichtung eines Studiengangs Humanmedizin in Osnabrück. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schröder. Johannes Eichholz.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Schröder, die Richtlinie, die wir eben beschlossen haben, steht noch nicht im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der medizinischen Hochschule. Das hat der Kreisrat Stachowski ja eben auch gesagt, dass gerade diese Fragen in Bezug auf diese Hochschule im ganzen Verfahren und Prozess noch geklärt werden müssen. Darauf will ich aber gar nicht im Einzelnen eingehen. Ich glaube, dass wir uns mit der Entscheidung, die wir zu diesem Tagesordnungspunkt heute treffen, einig sind. Und das ist auch gut und richtig so. Aber wir werden dafür Geld in die Hand nehmen müssen, mal wieder. Liebe Marien, gut, das stimmt auch. Du hast das zu einem der vorherigen Tagesordnungspunkte wieder gesagt, dass wir da auch mal Geld in die Hand nehmen müssen. Da fällt mir nur ein, wenn ihr uns noch was überlasst, dann tun wir das gerne, weil wir müssen uns, glaube ich, auch hier überlegen, wo wir die Prioritäten setzen. Und ich glaube, die Prioritäten sind bei der Gesundheitsversorgung und auch bei der Ausbildung von Medizinern in Osnabrück und für den Landkreis Osnabrück richtig angelegt.
und nicht für irgendwelche anderen Projekte, die ihre Effekte verfehlen. Und ich bitte auch darum, dass die Landräte nicht über die Lande zieht und überall alles verspricht. Ich habe jetzt gestern schon wieder von einem Ratskollegen aus Bad Lahr gehört, dass die Landrätin wieder irgendwelche Förderungen für Freibadsanierungen in Aussicht gestellt hat. Mit solchen Versprechungen kommen wir nicht weiter, sondern ja, das ist jetzt die Sparkassenstiftung, ganz egal. Das Geld ist letztendlich kommt es aus dem Kontext des Landkreises, aber interessant, bislang hat die Sparkassenstiftung auch keine Freibäder gefördert, das wäre ganz neu, da einzusteigen. Aber so entstehen Versprechungen und so weckt man Hoffnungen, die man nachher nur halten kann, wenn die Grünen die entsprechenden Anträge stellen. So, das aber nur vielleicht vorab. Ich und wir als Fraktion sind sehr dankbar, das ist eben schon angeklungen, dass die Initiative, die die Oberbürgermeister übrigens schon seit 2 Jahren verfolgt, und zwar schon sehr lange und im Hintergrund, wie auch offenbar geworden ist, dann letztendlich bei der Erstellung der Vorlage bei Malte Stachowski auch auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen ist und wir jetzt dieses Konzept haben, was wir allerdings in den einzelnen Bedingungen, auch das hat Malte Stachowski eben zum Ausdruck gebracht, auf jeden Fall noch diskutieren und ausschärfen müssen, weil klar muss sein, ich habe das in der Zeitung gelesen, bei der Stadt ist festgestellt worden, dass der Studiengang für Medizin in Osnabrück die Stadt Osnabrück erst zur richtigen Großstadt macht. Das freut mich, aber das ist natürlich nicht unser Interesse, sondern unser Interesse ist, dass wir Ärzte für den Landkreis Osnabrück gewinnen können und dass diese Effekte, die wir uns erhoffen, auch tatsächlich gewährleistet sein können. Und das muss der Maßstab in diesem Prozess dafür sein, wie sehr wir uns an welcher Stelle wo dann langfristig auch engagieren. Klar ist auch, dass diese Umstände oder diese Chancen, die wir hier heben können, unsere Probleme auch frühestens in 10 bis 15 Jahren anfangen können zu lösen. Also wer jetzt hier glaubt, dass damit jetzt die Gesundheitsversorgung gerettet ist, auch das ist nicht der Fall. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und guter Baustein. Aber wir müssen ganz, ganz viele Schritte heute schon tun. Und da, das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, ist noch zu wenig passiert an vielen Stellen. Auch da müssen wir wesentlich aktiver werden, wenn uns unser Gemeinwesen am Herzen liegt. Eine Sache möchte ich unbedingt noch zum Ausdruck bringen. Und das soll kein Wasser im Wein sein, aber doch zumindest eine Sache, die wir uns sehr bewusst machen müssen. Ich habe ein extremes ordnungspolitisches Störgefühl bei der Sache, die wir hier machen, weil sich diejenigen, die unsere Republik hier konstruiert haben, mal überlegt haben, wer für was verantwortlich ist. Und dass in diesem ganzen System auch die unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Einnahmen und Finanzmitteln ausstatten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und es steht völlig außer Frage, dass das Organisieren von ausreichend Ärzten für die medizinische Versorgung eine Aufgabe des Landes und möglicherweise auch des Bundes ist, auf jeden Fall nicht der kommunalen Haushalte. Und dort wird die Aufgabe schlicht nicht wahrgenommen. Dort wird die Entwicklung, die wir seit 30 Jahren feststellen, wir haben das in der Vorbereitung hier alles gehört, wie die Entwicklung von Studienplätzen in Deutschland seit 1990 gelaufen ist, wird egal von welchen Regierungen, welcher Couleur, nicht erledigt. Und ich bitte, das ist ein dringender Appell an alle in allen hier anwesenden Parteien tätigen Abgeordneten, insbesondere im Landtag, aber auch im Bundestag, sich dieser Verantwortung gerecht zu werden. Weil das Geld, was wir hier ausgeben, das ist das, was uns für unsere originären Aufgaben, Jugendhilfe, Kinderbetreuung, Schulen und so weiter, was uns an der Stelle fehlt. Und ÖPNV übrigens gehört auch dazu. Und das kann nicht sein. Wir sind der Reparaturbetrieb für die mangelnde Leistung höherer Ebenen. Und das möchte ich hier einmal feststellen. Dennoch, diese Initiative ist richtig und diese Initiative ist gut. Und deswegen müssen wir sie gehen, weil uns unser Gemeinwesen am Herzen liegt. Und ich bin froh, dass wir auf der kommunalen Ebene diesen direkten Draht zu den Menschen haben, zu merken, was wichtig ist, um dieses Gemeinwesen auch weiter lebendig zu erhalten. Aber diese Verantwortungslosigkeit in Hannover und Berlin ist nichts, was wir hier unterstützen müssen. Dankeschön.
Vielen Dank, Johannes Eichholz. Bevor wir dann zur Beschlussfassung kommen, hat noch die Landrätin das Wort.
Vielen Dank. Gesundheitsversorgung im Landkreis Osnabrück ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige und wesentliche Aufgabe. Wir haben ja heute viel von Priorisieren gehört und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die ganz oben auf der Prioritätenliste stehen muss. Und ich will aber noch mal daran erinnern, dass diese Punkte, die wir heute hier auf der Tagesordnung haben, zwar große und sehr wichtige Punkte sind, aber es sind nur Punkte oder einzelne Bau- oder Steine oder Puzzleteile aus einem Großen und Ganzen. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass nach ganz vieler intensiver Vorarbeit, denn wie viele wissen, so alte, verkrustete Strukturen, die brauchen ganz lange, bis man die wieder beweglich hat, dass es jetzt endlich so weit kommt, dass wir tatsächlich so eine positive Diskussion darüber haben, dass wir endlich im Bereich Gesundheitsversorgung auch mal die Dinge in die Hand nehmen wollen, selber aktiv werden wollen und sogar bereit sind, dafür Geld auszugeben und dafür zu priorisieren. Ich empfinde das als ganz, ganz wichtig, als ganz großen Punkt heute in dieser Debatte. Und ich möchte allen, die daran beteiligt sind, schon seit Jahren in all den Bereichen, die jetzt hier auf der Tagesordnung stehen, sie haben alle sehr, sehr viel Vorbereitungszeit für sehr viele Leute gekostet. Und alle diese Dinge funktionieren auch nur, wenn wir gemeinschaftlich vorangehen. Und deswegen bin ich wirklich sehr dankbar und froh, dass wir hier parteiübergreifend trotz aller Ränkelspielchen erkannt haben, dass das hier wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich möchte noch einmal erwähnen, auch weil das hier auch vielfach immer wieder als Luxusthema dargestellt wird. Wir haben heute auch viel über Mobilität gesprochen. Wir haben in den letzten Jahren viel über Mobilität gesprochen. Auch das war ein Thema, das hier im Landkreis über viele Jahre in ganz alten, verkrusteten Strukturen abgetan wurde als nice to have. In den vielen Diskussionen um Gesundheitsversorgung, übrigens heute Morgen haben wir uns auch wieder ganz intensiv mit einem dieser vielen Facetten aus der Gesundheitsversorgung, intensiv mit Stakeholdern hier aus dem Landkreis und darüber hinaus beschäftigt. Das ist ein Thema, das uns ganz viel beschäftigen wird, sind mir auch in vielen dieser Gespräche, die natürlich nicht öffentlich werden und auch nicht öffentlich werden können, die aber stattfinden, gesagt worden von Krankenhausträgern, und zwar mit Nachdruck: Wir brauchen guten ÖPNV zu unseren Gesundheitsversorgungseinrichtungen, weil nicht nur die Patientinnen und Patienten, die älter werden oder die vielleicht auch gar nicht mehr alleine fahren können oder wollen oder deren Angehörige arbeiten gehen, zu uns kommen wollen, sondern unsere Mitarbeitenden, die wir akquirieren wollen, sagen ganz klar: Wenn ich mit dem ÖPNV nicht zu euch komme, dann komme ich nicht. Dann ist das Angebot ist so groß. Das heißt, auch das, was wir für die Zukunft an Mobilitätsveränderungen machen, machen wir als Daseinsvorsorge nicht nur für die Gesundheitsversorgung, aber auch als wesentlicher Bestandteil für die Gesundheitsversorgung. Und nur weil, danke, dass du das angesprochen hast, Johannes Eichholz, die Sparkasse wird dieses Jahr 200 Jahre alt und sie will eine Verbrauchsstiftung gründen, zusätzlich zu den Mitteln, die sie sowieso schon zur Verfügung stellt, unter dem Titel Gemeinsam. Und alle, die das mitkriegen, können sich ja schon mal Gedanken machen, was sie für Anträge stellen wollen unter dem Titel Gemeinsam. Die Statuten dazu werden noch aufgelegt, aber ich bin sicher, dass da für viele ganz positive, gemeinschaftsfördernde Projekte unterstützt werden können. Vielen Dank.
So, jetzt kommen wir wieder zur eigentlichen Vorlage, Studiengang Humanmedizin, und zur Beschlussfassung. Damit meine ich alle. Große Zustimmung wurde signalisiert. Wer diesen Beschlussvorschlag auf der Vorlage Strich 3, über die lasse ich abstimmen, wer dieser Beschlussvorlage folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, keine Enthaltung, keine, also einstimmig zugestimmt.